Das Thema wurde schon angewärmt von Markus. Herzlichen Dank. Es heißt Anbetung durch meine tägliche Arbeit. Und ich möchte gleich die Texte lesen, die auch angegeben sind im Predigtflyer und auch vorne auf der Leinwand. Es ist der Hauptvers, den uns durch die ganze Predigt begleiten wird, die Hauptaussage im Kolosser 3, Vers 17. Und es heißt, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Und jetzt noch Epheser 6, die Verse 5 bis 8. Da umschreibt jetzt der Apostel Paulus noch näher, was er unter anderem damit meint, mit Kolosser 3, Vers 17. Epheser 6, Verse 5 bis 8. Wer es mitlesen möchte und schnell finden möchte, auf Seite 895 in euren Bibeln am Platz. 895, Epheser 6, Vers 5 bis 8. Da wird es noch ein bisschen näher erklärt, was das heißt. Alles im Namen von Jesus zu tun. Da heißt es, ihr Sklaven, oder heute würden wir sagen, ihr Arbeitnehmer, gehorcht euren irdischen Herren, da können wir heute sagen, euren Arbeitgebern, dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ging es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid. Paulus hat sich ja selber immer wieder als Sklaven des Herrn bezeichnet, der Doulos von Christus. Und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude. Denn letztendlich dient er nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird. Ob es sich nun um einen Sklaven handelt, oder wieder, könnten sagen, einen Arbeitnehmer handelt, oder um einen freien Mann. Der freie Mann ist nicht nur der Arbeitgeber, sondern das sind, würde ich sagen, auch die Rentner. Und auch, das sage ich gerne jetzt einmal heute Morgen, die Hausfrauen, die Familienmanagerinnen, die Familienfrauen. Jemand hat mir kürzlich gesagt, seit ich wieder in Beruf eingestiegen bin, habe ich erst wieder Ansehen gewonnen in meiner Umgebung. Wie schade. Die Bibel sieht das nicht so. Auch ihr Mütter, ihr seid freie Menschen gemäß der Bibel. Das nur kurz, wir haben heute ja nicht Muttertag. Aber das musste ich einfach sagen. Anbetung. Wir haben uns ja mit Unterbrüchen immer wieder diesem Thema gewidmet in diesem Jahr. Das war so gewissermaßen das Oberthema. Warum haben wir das so hochgehalten? Ganz einfach darum, weil es einer der fünf Kernaufträge ist, die der Gemeinde im Neuen Testament gegeben wird, nämlich Gott, den Vater und seinen Sohn anzubeten. Und ich glaube, es macht Sinn, wenn wir uns jetzt zum Anfang von dem Gottesdienst noch einmal kurz ins Bewusstsein rufen, was ist eigentlich Anbetung im biblischen Sinne? Was ist Anbetung? Man kann es in zwei Wörter kurz zusammenfassen, was Anbetung ist. Anbetung heißt nämlich ganz einfach Gott lieben. Gott lieben. Und schon im zwischenmenschlichen Verhältnis zwischen Mann und Frau kennen wir diese Formulierung. Eine Geliebte wird nämlich oft auch bezeichnet oder genannt als die Angebetete. Und Anbetung im biblischen Sinne heißt Gott lieben. Das lesen wir schon in ersten Büchern Mose, wo es heißt, du sollst den Herrn Gott, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit dem ganzen Gemüte, wird noch einiges aufgezählt, wie man Gott lieben soll, und dann heißt es am Schluss: mit all deiner Kraft. Und dazu gehört auch unsere tägliche Arbeit. Obwohl Anbetung keine Leistung ist. Anbetung ist keine Leistung, um die Gunst von Gott auf uns zu ziehen. Aber Anbetung kann manchmal ein Opfer sein. Ein Unterschied. Ein Opfer sein. Wir sind schon mehrmals in diesem Jahr darauf gestoßen, das erste Mal in der Bibel, wo das Wort Anbetung wir darauf stoßen, das finden wir erstmals beim alten Erzvater Abraham. Als er den schweren Auftrag bekam, seinen Sohn, geliebten Sohn Isaak, zu opfern. Und er war gehorsam und ging mit seinem Sohn an die Opferstätte und wurde dann gefragt: Was machst du da? Und da kommt zum ersten Mal in der Bibel das Wort Anbetung. Er sagte: Ich gehe hin, um anzubeten. Noch einmal, Anbetung ist keine Leistung, aber Anbetung kann Opfer sein. Und Anbetung ist immer Gott lieben. Und noch etwas konkreter ausgedrückt: Wer die Liebe Gottes erfahren hat, ganz persönlich, der hat automatisch das Bedürfnis, der hat automatisch den Wunsch, der sucht automatisch einen Kanal, um diese Liebe, die er empfangen hat, auch wieder zu erwidern. Und deshalb freue ich mich so auf nächsten Sonntag, auf die 7 Täuflinge. Ah, da könnt ihr euch auch freuen, da werdet ihr die Geschichten hören, die Menschen, zum Teil erst kürzlich, die Liebe Gottes persönlich erfahren haben. Ich habe den Vorteil, dass ich die Geschichten zum Teil schon gehört habe. Aber ich kann die nicht genug hören. Und wer die Liebe Gottes erfahren hat, der hat einen Wunsch, der hat ein Bedürfnis, diese Liebe auch zu erwidern. Und deshalb gefällt mir auch dieses Bild so gut, dieses einfache Bild. Die Liebe Gottes fließt in unser Herz fortwährend, vom ersten Tag an, als wir Jesus fanden. Und jetzt, wenn da immer nur reinfließt und nichts wegfließt, was passiert? Es verjagt die plötzlich. Und das ist nicht gut. Deshalb, wenn man die Liebe Gottes erfährt, dann hat man ein Bedürfnis. Da sucht man immer wieder nach einem Ventil. Und deshalb ist Anbetung keine Leistung, diese Liebe auch zu erwidern. Ich möchte dazu ein aktuelles Beispiel nennen. Ich habe in den Ferien dieses Buch gelesen. Das hat mich so ermutigt. Das heißt, das Buch Ich heiratete meinen Ex-Mann. Spezieller Titel. Von Monika Masi. Und ich habe mich so gefreut, wie Gott noch heute, das ist ein ganz neues Buch, wie Gott heute noch in Menschenleben so direkt hineinredet mit seiner Liebe. Die Monika und ihr Mann haben, wie es viele Hunderte von Menschen heute immer noch machen, seit Jahrhunderten machen, die wahre Liebe gesucht. In vielen verschiedenen Beziehungen. Und dann haben sie geheiratet. Jetzt habe ich sie gefunden. Die wahre Liebe, Traumhochzeit in Venedig mit allem Drum und Dran. Und dann waren sie verheiratet. Vom ersten Tag an ging es irgendwie nicht mehr in dieser Beziehung. Funktionierte einfach nicht mehr. Nach 2 Jahren Ehe standen beide weinend vor dem Scheidungsrichter. Keine Hoffnung für unsere Ehe. Es geht überhaupt nicht mehr zwischen uns. Und dann wieder neue Beziehungen. Und dann hat Jesus eingegriffen mit seiner Liebe, unabhängig voneinander, im Leben von beiden, von Monika und von Stefan. Und sie haben nachher, ich lese euch ein paar Sätze vor aus diesem herrlichen Buch, was das heißt, die Liebe Jesu erfahren, so ganz frisch. Und danach haben sie einander wieder geheiratet. Ich lese euch das. Diese Erfahrung der Liebe von Jesus, wie das so frisch beschrieben ist in diesem Buch. An diesem Abend war Jesus ganz nah bei mir und ich spürte, wie sein Geist mich mit einer unbeschreiblichen Liebe umhüllte. Tränen flossen mir ununterbrochen über die Wangen. Mein Herz begann sich mit immenser Reue und Demut zu füllen und ich realisierte, dass dies eine reale Begegnung mit dem wunderbaren und auferstandenen und lebendigen Gott war. Was die Ehebrecherin knapp 2000 Jahre zuvor erlebt hatte, passierte jetzt in meinem Zimmer. Noch ein paar weitere Sätze dazu. Es geschah das größte von allen Wundern in meinem Leben. Meine Sünden fielen spürbar wie Felsstücke ab von meiner Seele. Ich fühlte mich auf einen Schlag von einer bedrückenden, schweren Last befreit. Ich hätte vor Leichtigkeit fast aufheben können und abheben können. Mein schlechtes Gewissen war weg. Jetzt weinte ich laut vor Freude. Und es gab nur ein einziges Wort, das ich ständig wiederholte. Danke, danke, danke. Ich konnte es nicht fassen. Bis vor ein paar Stunden fühlte ich mich so schuldig vor Gott. Und jetzt war ich so frei. Es war so, als ob man keine Spuren mehr von meinem langen Leiden sehen konnte. Zudem fühlte ich mich von einer Liebe umhüllt, die mir bis dahin völlig unbekannt war. Kein Mensch auf Erden hätte mir jemals eine so vollkommene und bedingungslose Liebe geben können. Ist nicht ein schöner Bericht? So redet Jesus noch heute. Und wer diese Liebe persönlich erfahren hat, und so ist es auch bei diesem Masis, der hat das Bedürfnis, diese Liebe auch weiterzugeben, auch zu erwidern. Und das ist Anbetung. Wir können Jesus anbeten, das ist das Thema von heute Morgen, auch in und mit unserer täglichen Arbeit. Ich zitiere nochmals Kolosser 3, Vers 17. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus. Aber jetzt stehen die automatisch vor der Frage, Gott anbeten mit meiner täglichen Arbeit, ja, was haben wir dann überhaupt für eine Beziehung zu unserer täglichen Arbeit? Die alten Philosophen konnten nichts Gutes in der menschlichen Arbeit sehen. Zum Beispiel Plato hat gesagt, das Studium der Philosophie wäre die höchste Beschäftigung, die es gibt. Jede tägliche Arbeit wäre was Windermärtiges. In den frühen Mönchsorden später wurde dann wenigstens ein Ausgleich gesucht zwischen täglicher Arbeit und dem geistlichen Leben. Von den Benediktinern stammt ja dieser Spruch oder dieser Satz, ora et labora, beten und arbeiten. Aber im Mittelalter wieder wurde dann die Beschäftigung mit Gott, die geistliche Beschäftigung, viel höher gewertet als die tägliche Arbeit. Und vor allem der Adel, der hatte nur Verachtung für die Arbeit der kleinen Leute, ja sogar auch der reichen Handelsleute. Und was haben wir für eine Beziehung zur täglichen Arbeit? Menschen neigen oft bis heute entweder zur Verachtung der Arbeit oder dann der Vergötzung der täglichen Arbeit. Noch vor wenigen Jahrzehnten, einige unter euch wissen das besser als ich selber, galt es noch als anstößig, armengenössig zu sein. Ihr wisst, was ich damit meine. Da war eine arme Familie im Dorf, kaum Geld für den Lebensunterhalt, aber es war eine Schande, sich vom Staat Geld geben zu lassen. Man wollte lieber ein bisschen hungern, ein bisschen unten durch. Und wie ist es heute? Heute ist keine Schande mehr, vom Staat abhängig zu sein. Manchmal gilt sogar das Motto, der Staat ist dazu da, dass man ihn melken kann. Blöd ist, wer das nicht tut. Aussaugen, möglichst viel holen und möglichst wenig geben. Menschen neigen oft zur Verachtung der täglichen Arbeit. Und dabei wird gleichzeitig oft die Freizeit sehr stark betont. Wie viele Menschen hangeln von Wochenende zu Wochenende? Und welches ist der schlimmste Tag in der Woche? Der Montag, wo man wieder arbeiten muss. Man beklagt sich über den Job, den man hat, der Chef ist blöd, man muss zu viel arbeiten und verdient zu wenig, viel arbeiten und viel zu wenig Ferien. Verachtung der Arbeit. Aber es gibt auch die Vergötzung der Arbeit oder eben die Arbeitswut. Oder man nennt man das heute auch die Workaholics. Wenn man nach dem Motto lebt, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigt sein Herz still. Ich hatte einen Chef, als ich noch in meinem angestammten Beruf war, der hat mir mal gesagt, Matthias, du gehst am Sonntag in die Kirche und ich schaffe halt. Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigt sein Herz still. Aber der Mann war furchtbar jähzornig. Und ich habe den Eindruck, das hatte auch zu tun mit dieser Vergötzung der Arbeit. Und ich bin jetzt schon über 20 Jahre Pastor. Leider gibt es auch nicht wenige Christen, habe ich immer wieder beobachtet, die vernachlässigen über der Arbeit ihr geistliches Leben. Ihr persönliches geistliches Leben und auch das geistliche Leben in der Gemeinde, das auch so wichtig ist, damit man geistlich gedeihen kann. Es gibt die Vergötzung der Arbeit. Warum ist das so? Auch unter Christen. Gordon MacDonald hat ein Buch geschrieben, das Hans-Martin Bernhard im vorletzten Männerabend empfohlen hat. Das heißt, Ordne dein Leben. Und in diesem Buch schreibt er unter anderem, der MacDonald, er sagt, ich muss das gleich noch suchen, dieser Satz, ich möchte den genau sagen. Er sagt, Arbeit kann zu einem goldenen Käfig werden, in das wir uns selber oft einsperren. Ihr habt dieses Bild dazu. Arbeit kann sogar zu einem goldenen Käfig werden, wo wir uns selber einsperren. Warum? Durch Arbeitswut sucht man manchmal primär Anerkennung, sucht man primär Bestätigung bei anderen Menschen. Und deshalb will man durch Krampfen der Beste und der Größte sein, das muss immer noch größer werden. Oder durch Krampfen definiert man vielleicht primär seine eigene Identität, wer man ist. Oder vielleicht versucht man durch viel Arbeiten seine Selbstwertdefizite zu kompensieren. Ein Beispiel von Mac Gordon, der sagt, erzählt von einem Ehepaar, das zu ihm kam in die Seelsorge und die Frau sagte, ich will mich vom Haus und von meinem Mann trennen. Ich halte das nicht mehr aus. Warum? Sie sagt, mein Mann kann nie genug arbeiten und nie genug verdienen. Ist ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden. Wir haben genug Geld. Die Kinder haben alles, was sie sich wünschen. Und wenn mein Mann zu Hause ist, ist er meistens abwesend oder mürrisch. Warum ist das so? Gordon MacDonald kommt im Lauf des Gesprächs plötzlich mal auf den Vater zu sprechen, dieses Geschäftsmannes. Und dann verfinstert sich sein Gesicht. Und der Geschäftsmann sagt, mein Vater hat mir immer gesagt, du bist und bleibst ein Taugenichts. Aus dir wird nichts. Und was ist bei diesem Mann passiert? Unbewusst hat er sich geschworen, seinem Vater das Gegenteil zu beweisen. Nur die Tragik liegt darin, der Vater ist seit Jahren schon gestorben. Es gibt also dieses Kompensieren durch irgendwelche Selbstwertdefizite durch Arbeit und das führt zur Vergötzung der Arbeit. Und deshalb, ich sage es noch einmal, wir Menschen neigen oft entweder zur Verachtung der Arbeit oder dann auch zur Vergötzung der Arbeit. Und beides entspricht nicht dem Willen Gottes. Beides entspricht nicht dem Plan Gottes. Beides ist Sünde. Das Wort Sünde im Griechischen heißt Hamartia und das heißt genau übersetzt von einem falschen Ziel gelenkt sein. Und das ist das Schöne an der Bibel, sie geht immer an die Wurzel. Sünde ist nicht primär Stehlen, sondern hinter dem Stehlen ist ein falsches Motiv, ein falsches Ziel. Und so kann die Vergötzung auch zur Sünde werden. Nicht, weil die Arbeit an sich sündig ist, sondern weil ein falsches Ziel, das nicht mit Gottes Zielen übereinstimmt, dahinter steckt. Es ist Zielverfehlung. Ich lebe an dem Leben und dem Ziel vorbei, was Gott für mein Leben gesteckt hat. Aber jetzt heißt es in unserem Kernvers, Kolosser 3, 17, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das ist das Heilmittel, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Ja, was gibt's denn für einen Ausweg, wenn wir vielleicht in diesem goldenen Käfig drin sind, der Arbeit, wo wir uns selber eingeschlossen haben? Ich habe zwei Dinge hier aufgelistet. Erstens, dass wir hören auf Menschen, die uns nahestehen. In vielen Fällen ist es ja der Ehepartner. Wenn er sagt, muss das wirklich auch noch sein? Warum ist es ja so lästig, wenn wir verheiratet sind? Warum muss meine Frau oder mein Mann mir immer wieder das Gleiche sagen? Reg mich auf! Und doch sind wir einander in einer Ehe deshalb auch geschenkt, nicht nur für die Flitterwoche, nicht nur für schöne Momente, das auch. Nämlich, wenn wir Bibel lesen, sind wir einander geschenkt, auch zur Heiligung. Wie wir es letzten Sonntag gehört haben von Boris, das heißt, dass mein Ehepartner immer wieder auch mal kritische Fragen stellen darf. Sagen darf, muss das jetzt auch noch sein? Ich bin ja selber auch in einem Geschäftshaushalt aufgewachsen. Ich habe viel mitbekommen. Heiligung in der Ehe von meinen Eltern in guten Ehebüchern steht, das soll man alles im Geheimen im Schlafzimmer machen. Mag stimmen, bei uns war das öffentlich am Familientisch. Mein Vater war Geschäftsmann. Drei Dinge sind mir in den Sinn gekommen aus meiner Jugend. Das habe ich live miterlebt am Mittagstisch. Mein Vater, etwa 10 Jahre vor seiner Pensionierung, hat die Mutter begonnen, immer wieder mal den Finger aufzuheben beim Mittagessen und hat gesagt, Vater, mit 65 Jahren gibst du dein Geschäft dann aber weiter. Es gibt noch wichtigere Dinge im Leben als Geschäft. Oh ja. Und dann hat sie das wahrscheinlich strategisch, weise, klug immer wieder gesagt. Denk daran, 65 ist Schluss. Was ist passiert? Mit 65 genau hat mein Vater ein großes Fest gemacht. Geschäftsübergabe an 2 meiner Brüder. Und das war reibungslos. Er hat sie schon früher mit hineingenommen. Er hat geschätzt, dass meine Brüder natürlich fachlich besser waren als er, besser ausgebildet. Und die Brüder haben geschätzt die Erfahrung. Bernhard, du hast meinen Vater auch noch gekannt von Heiden. Seine Erfahrung. Und auch das Vertrauen der Kunden. Weise. Anderes Beispiel, typisch meine Mutter. Meine Mutter war so eine richtig direkte Frau, eine liebe, fröhliche Frau, aber die war fadengerade. Als Monika zum ersten Mal zu uns nach Hause kam, als ich da befreundet war, mir hat sie fast ein bisschen Angst vor meiner Mutter, weil sie bekannt war, sie so direkt war. Ich habe das immer geschätzt. Da wusste man immer, woran man ist und man konnte dann auch diskutieren mit ihr. Und fast jedes Jahr lief das gleich in unserem Familientisch. Plötzlich am Mittagessen sagt, zum Mutti, zum Vati, du sollst wieder einmal Ferien machen. Du siehst nicht mehr so gut aus. Und ich soll da Ferien haben. Und der Vati sagt, geht unmöglich. Hab so viele Termine, hab so viel zu tun im Geschäft. Bleib mir weg mit Ferien. 2-3 Tage oder vielleicht auch ein paar Wochen, ich weiß es nicht mehr, kam die Mutter wieder dem Gleichen. Du, wir sollten Ferien machen. Ich habe im Engadin ein schönes Haus oder eine schöne Pension gesehen. Soll ich das buchen? Geht unmöglich, habt ihr doch gesagt. Zu viel Arbeit, zu viel Termine. Wieder verstrich eine gewisse Zeit bei einem Mittagessen, das hat sich fast jedes Jahr wiederholt, sagt die Mutter plötzlich, Vati, weißt du was, ich habe im Engadin Ferien gebucht. Ja, wann? Dann und dann. Ja, das geht nicht. Und jetzt Mutti sagte, doch, das geht. Wisst ihr, was passiert ist in all den Jahren? Der Vater war immer mitgegangen. Und er war nervlich gut bis zu seiner Pensionierung. Und jetzt muss ich euch noch etwas Drittes erzählen von meiner Mutter, eine weise Frau. Wenn es darum ging, Prioritäten fürs Reich Gottes zu setzen, dann stand sie immer hinter meinem Vater und hat ihm den Rücken frei gemacht. Deshalb Ausweg. Auf Menschen hören, die uns nahestehen. Oder das Zweite, vielleicht das Schwierige, regelmäßig, ganz persönlich vor Gott meine Motive überprüfen. Das wissen wir alle, wir finden für alles leicht eine Ausrede und oft sind es falsche, faule Ausreden. Das machen wir gar nicht so einfach, ehrlich zu sein vor Gott. Wie David gesagt hat, prüfe mich, Herr. Erkenne mich, ob ich auf richtigem Wege bin. Und wenn nicht, korrigiere mich und leite mich auf deinem, auf ewigem Wege. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut im Namen von Jesus. Wie geht denn das ganz praktisch? Die Reformatoren, vor allem Martin Luther und auch Johannes Calvin, haben den Weg dazu wieder ganz neu geöffnet, indem sie aufgezeigt haben, dass nicht nur das Pfarrersein oder das Theologesein einer göttlichen Berufung entspricht. Sie haben betont, jeder Mensch soll Gott dienen mit der täglichen Arbeit. Und Martin Luther hat sogar ein neues deutsches Wort geschaffen, das wir heute noch kennen, nämlich das Wort Beruf. Der Schreiner hat den Beruf, Schreiner zu sein. Der Elektriker hat den Beruf, Elektriker zu sein. Die Mutter hat den Beruf, Mutter zu sein. Und das wurde ja abgeleitet, richtiger biblischerweise, vom Wort Berufung. Und Martin Luther hat in seiner originellen Art dann das auch definiert, was er damit meint. Er hat gesagt, die Magd im Stall, die ist berufen, Gott zu dienen, indem sie die Kühe melkt und indem sie den Stall ausmistet im Namen von Jesus. Und der Bürgermeister kann mit ehrlicher, aufrichtiger und fleißiger Arbeit ebenfalls Gott ehren und Gott anbeten, ebenso wie der Pfarrer oder der Theologe oder der Pastor das auch tun kann, mit ehrlicher, fleißiger und treuer Arbeit. Und es ist ja schon interessant, in allen Ländern, wo diese biblische Arbeitsethik Fuß gefasst hat, kam es zu Wohlstand und Freiheit. Das ist eine erste Antwort. Wie können wir Gott anbeten im Alltag? Durch ehrliche, fleißige und treue Arbeit. Ich lese nochmals Epheser 5, Verse 6 und 7, wo es heißt, arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ging es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid. Und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Alles, was ihr tut, das tut mit Worten oder mit Werken im Namen des Herrn Jesus. Aber wie können wir dann das tun? Ich möchte noch einen zweiten Aspekt hier anfügen. Gott schenkt ja zur täglichen Arbeit oder zu unserer Berufung immer auch entsprechende Gaben. Er schenkt auch Gelingen, er schenkt Erfolg. Und wir sollen das nie vergessen und demütig bleiben. Gott schenkt die Begabungen zur Arbeit. Und es ist ja so, was man gut kann, das macht man in der Regel auch gerne. Was man gut kann, da liegt in der Regel auch unsere Berufung. Für junge Leute, die vor der Berufswahl stehen, ist ja das zwar nicht immer ganz einfach, herauszufinden, wo liegen meine Begabungen, meine Stärken, was kann ich gut, weil es noch schlummert. Aber Gott schenkt entsprechende Gaben zur Berufung. Das war schon bei den ersten Nachkommen von Adam und Eva so. Einer von den beiden wurde Ackerbauer. Nämlich der Kain, und der andere wurde Schafbauer. Oder von Esau und Jakob erfahren wir, einer dieser beiden bevorzugte die Jagd Und der andere bevorzugte eher die feinere Arbeit, die häusliche Arbeit. Und ganz interessant wird es im 1. Mose 4, wo es beschrieben wird, dass die hochbegabten Nachkommen von Kain großartige Entwicklungen einleiteten. Ihr könnt das selber nachlesen, ich habe die Stelle auch im Predigtflyer. Großartige Entwicklung im Bereich der Landwirtschaft, großartige Entwicklung einleiteten im Bereich der Musik. Die haben Musikinstrumente erfunden, vielleicht schon die ersten Note. Wahrscheinlich waren es Knochenstücke, wo sie reinbliesen und mehr, oh, da kommt ein Ton, noch mehr Löcher. Jetzt gibt's verschiedene Töne. Die Nachkommen von Kains wird uns da beschrieben, die haben Entwicklungen ausgelöst, großartige im Bereich vom Bau von Werkzeugen oder auch von ganzen Städten. Das heißt, dass Gott will, dass wir Freude haben an unserer Arbeit, indem er uns entsprechenden Begabungen schenkt, indem er uns auch Gelingen schenkt bei der Arbeit. Ohne aber, dass die Arbeit zu einem Götzen wird. Und deshalb heißt es hier, wir sollen alle Arbeit im Namen des Herrn Jesus tun. Das heißt, ihm die Ehre geben. Auch wenn wir Erfolg haben, bewusst bleiben, er ist der Geber von allen Gaben. Er ist der Geber vom Erfolg im Beruf, vom Gelingen. Das ist Anbetung. Und das ist auch etwas Sympathisches und es ehrt auch Gott, wenn wir Menschen begegnen, obwohl sie sehr erfolgreich sind in ihrem Beruf, doch so bescheiden sind. Ich denke wieder an den Architekt, den wir an den letzten Männerabend hatten, als Gast. Steile Karriere, überaus erfolgreich, schon als junger Unternehmer, aber so bescheiden. Ich kenne die Familie gut, wir haben schon mehr übernachtet. Nirgends etwas Dünkelhaftes. Das ehrt Gott. Und ich denke zurück an die Jahre, wo ich Jugendleiter sein durfte. Da hatten wir eine junge Frau. Steile Karriere kann man nicht mehr machen. An der Universität in Zürich. Doktor im Schnellzugstempo. Im Bereich der Wirtschaft. Aber die Frau hast du gesehen am Ende der Jugendgruppe, wo die einen schon wieder nach Hause gingen, da war sie am Küche aufräumen, regelmäßig und den Boden am Schruppen. Ohne dass ihr das jemand gesagt hatte. Und als sie dann geheiratet hat, haben sie ein einfaches Auto gehabt, aber mit vier Türen. Und was haben sie damit gemacht? Sie haben vor dem Gottesdienst ältere Leute eingesammelt und zum Gottesdienst gefahren. Beide, steile Karriere. Aber keinen Dünkel, bescheiden geblieben, das ehrt Gott. Mögt ihr noch zuhören? Ich habe noch einen letzten Punkt, ein bisschen ein schwieriger. Seid ihr noch da? Seid ihr noch wach? Geht's noch? Ich möchte noch auf die Frage eingehen, was ist denn, wenn meine tägliche Arbeit mir zur Last geworden ist? Wenn die tägliche Arbeit mir Mühe macht, wenig Freude macht, wenn ich das Gefühl habe, meine Arbeit ist sinnlos. Und ich werde sogar ausgenutzt. Wie mancher vor der Pensionierung sehnt sich oder zählt die Tage, bis er endlich in Rente gehen kann. Weil es immer schwerer wird, die Arbeit, und die Kräfte schwinden. Wie ist es dann mit Anbetung? Die Antwort dazu müssen wir auch wieder vorne in der Bibel suchen, im 3. Kapitel vom 1. Mose, da wird uns nämlich der Sündenfall beschrieben, wie die Rebellion der Menschen gegen Gott auch Auswirkungen hatte auf die Arbeit des Menschen, die tägliche Arbeit, bis heute. Seit dem Sündenfall ist unsere tägliche Arbeit auch mit Schweiß, auch mit Stress und manchmal auch körperlichen Beschwerden verbunden. 1. Mose 3, im Schweiß deines Angesichtes sollst du dein Brot essen oder der Acker wird dir Dornen und Disteln tragen. Und da kann man nicht einfach ausbrechen. Ich habe einen Freund, dem ist sein Beruf zur Last geworden. Und die Kinder, die jetzt schon fast erwachsen sind bei ihm auch, die sagen ihm, Papa, du musst einfach die Stelle wechseln, du musst einfach kündigen. Und er sagt, ja, ich kann doch nicht einfach künden. Ein Haus und eine ganze Familie ist damit verbunden. Ja, was ist jetzt mit der Anbetung, wenn mir die Arbeit Mühe macht? Eine Last ist. Ich denke, die Antwort ist auch wieder hier in unserem Hauptvers verborgen, wo ich sage Ihnen noch einmal, alles, was er tut, dass euch das so richtig eingetrichtert wird für die nächste Woche, immer nachläuft, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus. Gerade in solchen Dingen, wo uns Arbeit zur Last wird, gilt es im Besonderen zu lernen, die tägliche Arbeit aus der Jesus-Beziehung herauszutun. Die tägliche Arbeit aus der inneren Verbundenheit mit Jesus zu tun. Wie es hier steht, Epheser 6, Vers 6. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Denn letztlich dient er nicht Menschen, die machen uns manchmal Mühe bei der Arbeit, sondern ihr dient letztendlich dem Herrn. Dass wir gerade in solchen mühsamen Zeiten, wo uns Arbeit Last ist, es lernen sie im Namen Jesu zu tun. Übrigens die Formulierung, ich habe es auch ins Skript geschrieben, im Namen Jesu, das ist eine Formulierung, die eigentlich aus der Finanzwelt kommt. Man könnte übersetzen, tut es auf Konto oder auf Rechnung von Jesus. Was ich tue, meine tägliche Arbeit nicht aus eigener Freude vielleicht, in einer gewissen Phase aus eigenem Antrieb, sondern ich hebe meine Motivation immer wieder neu ab vom Konto von Jesus. Und dabei darf ich ehrlich morgen sagen, Jesus, es stinkt mir heute wieder, an die Arbeit zu gehen. Und ich tue es nicht wegen mir. Aber ich möchte dich damit ehren. Ich tue sie für dich. Und ich will die Kraft und die Freude, die mir noch fehlt für meine tägliche Arbeit, bei dir abholen, auf Konto von Christus. Und darum tun wir unsere Arbeit, auch wenn sie mühsam ist, trotzdem treu. Wo andere vielleicht in der gleichen Situation schummeln würden. Der Freund, den ich vorhin erwähnt habe, seine Arbeit besteht darin, Kontrollen zu machen bei komplexen technischen Einrichtungen. Und als er neu in dieser Firma war, haben sie ihm gesagt, seine Mitarbeiter, spinnst du eigentlich, so fleißig zu sein? Du kannst doch auch Kontrollscheine ausstellen, ohne diese komplexen technischen Dinge kontrolliert zu haben. Du kannst einfach schreiben, alles in Ordnung und kannst noch profitieren und kannst viermal länger Kaffeepause machen dadurch. Ja, wie ist da zu reagieren? Alles im Namen von Jesus zu tun. Es geht darum, in solchen Situationen, im Besonderen zum Lernen, ich tue meine tägliche Arbeit aus der Jesus-Beziehung, aus dem Konto von Christus. Und es kann passieren, dass plötzlich wieder neue Freude in den grauen Alltag einkehrt, die Freude des Heiligen Geistes, die Freude von Jesus. Ich möchte dazu noch ein letztes Beispiel machen. Junge Frauen sind heute ja oft sehr, sehr gut ausgebildet und das ist auch gut so. Und jetzt, was wollen junge Frauen? Sind gut ausgebildet, irgendwo Chefsekretärin, angesehen, abwechslungsreicher Job. Und irgendwann wollen diese Frauen, ist ja natürlich, heiraten und Kinderchen bekommen und die kommen. Und was ist plötzlich die Hauptaufgabe einer angesehenen Chefsekretärin, die so viel Abwechslung hat im Job? Immer wieder Windeln zu wechseln, immer wieder Nasen zu putzen, immer wieder nach jedem Essen, sieht's aus, wie eine Bombe eingeschlagen hätte, Boden wischen, Tisch wischen und so weiter. Und da kann manchmal schon eine gewisse Unzufriedenheit aufkommen. Vorher war man angesehen, viel Abwechslung bei der Arbeit. Und auch hier gilt es zu beanspruchen, alles, was ihr tut, mit Worten und mit Werken, das tut im Namen von Jesus. Und wenn wir es tun, wird plötzlich einer Mutter vielleicht neu bewusst, dass ja Mutter sein oder dass Mütter zum engsten Mitarbeiterstab Gottes gehören. Das sagt die Bibel. Nicht alle Chefsekretärinnen gehören zum engsten Mitarbeiterstab Gottes. Das ist auch wertvoll vor Gott. Aber die Mütter im Besonderen. Warum? Weil Kinder nur eine Leihgabe sind, die uns Gott anvertraut hat für eine gewisse Zeit. Warum denn? Um diese Kinder anstelle von Gott zu erziehen. Nachher gilt es wieder abzugeben. Meine Mutter hat das auch oft gehört am Familientisch. Kinder gehen, Männer bleiben. Das bleibt, wenn man das 100-mal hört. Aber wenn wir überlegen, wie viel Vertrauen hat Gott in euch Mütter, dass er euch das zutraut, die Kinder, unsere Kinder, die eigentlich Gott gehören, anstelle von ihnen zu erziehen. Ist ja unglaublich. Und deshalb gehört ihr zum engsten Mitarbeiterstab Gottes. Und das eröffnet doch wieder ganz neue Dimensionen. Ganz neue Freude für meine tägliche Arbeit auch als Mutter, fürs Windeln wechseln und Hintern putzen und Tisch abwischen und Nasenschneuzen und so weiter. Ich darf in meiner Arbeit, die ich vielleicht im Moment als mühsam und eintönig empfinde, Jesus anbeten. Das ehrt Gott. Und das gilt ja nicht nur für die Mütter, sondern das gilt für uns alle. Was ist das für ein Privileg? Egal, ob wir jung oder alt sind, egal, ob wir Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sind, egal, ob wir Single sind oder verheiratet sind, ich darf durch meine tägliche Arbeit, auch wenn sie vielleicht kaum jemand sieht, wenn sie unscheinbar ist, Jesus anbeten. Was für ein Privileg. Das gibt Freude. Darf ich noch mit uns beten? Ich möchte euch einladen, aufzustehen dazu. Danke, lieber himmlischer Vater, dafür, dass du uns zuerst geliebt hast und deinen einzigen Sohn gesendet hast, dass wir durch ihn leben können, dass wir ewiges Leben haben können. Und danke, Vater, dass du uns, auch mich, gesucht hast mit so viel Geduld, bis wir uns von dir finden ließen. Danke, dass wir deine Liebe, Vater, erfahren durften, ganz persönlich. Und wir wollen diese Liebe auch gerne erwidern und dich auch ehren in und mit unserer täglichen Arbeit. Und Jesus, hilf uns vor allem dort, wo uns die tägliche Arbeit vielleicht einmal oder manchmal zur Last wird, wenig Freude macht. Hilf uns, gib uns Kraft und Freude, von deinem Konto abzuheben. Und danke, dass bei deinem Konto immer genug Vermögen drauf ist. Und schenke jetzt von deinem Konto auch denjenigen, die heute nicht in den Gottesdienst kommen konnten, von der Gemeinde, die schwach sind, die angefochten sind. Schenk ihnen auch heute ganz besonders deinen Frieden und deine Freude. Amen.